ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute hört ihr eine Frau, die über 10 Millionen Kinderbücher verkauft hat, deren Geschichten es in über 25 Sprachen gibt. Man kann sie lesen, man kann sie im Kino erleben. Die Stars sind sprechende Tiere. Margit Auer. Guten Morgen, liebe Margit.
Hallo Bärbel, guten Morgen.
Ja, schön, dich zu sehen. Sonntagmorgen, schon was geschrieben?
Nein.
What?
Nein, Sonntagmorgen, nein. Außerdem stecke ich gerade mittendrin in dieser ganzen Phase, wo viele neue Sachen am Start sind. Neues Buch, neuer Kinofilm. Da kann ich es vergessen, dass ich irgendwie zum Schreiben komme. Jetzt erstmal.
Also, Promotion, Pressearbeit ist angesagt.
So ist es, ganz genau.
Das Geschaffene ankündigen, aber das musst du doch eigentlich gar nicht mehr. Alle warten doch drauf auf den Teil 3-Film von Schule der magischen Tiere und auf das neue Buch.
Das stimmt. Jeder will natürlich immer wissen, wie gehen die Abenteuer weiter mit Ida, mit Benny, mit Mary Cornfield, mit Mr. Morrison und wie kommt es im Kino rüber?
Ganz genau. Und was kannst du uns davon schon spoilern? Wie weit können wir denn heute gehen an diesem Sonntagmorgen? Weil viele von uns wollen das nämlich auch wissen.
Also ich glaube, man kann schon Lust und Laune machen. Im Buch geht's weihnachtlich zu und im Film, da werden zwei neue Tiere uns viel Spaß machen. Und zwar Rick, das Krokodil aus Florida. Und dann kommt noch dazu der süße, nein gar nicht so süße, der Garayan aus Paris.
Ah, der das H nicht so richtig aussprechen kann, weil der Franzose auch das Asch immer so stumm spricht.
So ist es. Ich habe damit mit diesem Akzent habe ich schon mal an der französischen Schule gelesen und es war mir so wahnsinnig peinlich. Ich dachte mir, oh Gott, die werden mich jetzt auslachen. Aber die haben gelacht.
Und warum geht das Schreiben nicht in dieser Phase, wenn so viel ansteht, so viel Öffentlichkeit? Sonst ist deine Tätigkeit ja eher eine zurückgezogene.
Ja, das ist sehr schön. Ich mag beides. Ich mag gerne raus, ich mag gerne meine Fans treffen, die Kinder treffen. Ich frage die auch immer, welches magische Tier hättest du gerne? Da kriege ich also auch wieder Ideen und auch Lust zum Schreiben. Aber wenn so viel Trubel ist, dann gibt es da keinen Flow. Also ich brauche schon meine Insel, um mich zurückzuziehen und ich brauche auch Strecke. Also ich brauche auch wirklich Zeit, mindestens eine Woche am Stück, dass ich wirklich eintauchen kann in die Geschichte. Nur mal hier eine halbe Stunde und da mal eine halbe Stunde oder am Sonntagmorgen. Nee, kannst du vergessen.
Verstehe. Aber es gibt ja auch so viele Verlockungen in und ums Haus. Dann rufen vielleicht deine Freundinnen an, dann wollen die Kinder irgendwas. Wie bleibst du denn so im Flow und lässt dich auch nicht ablenken?
Ich schwing mich auf mein Fahrrad, nehme meinen Rucksack und radel in eine Bibliothek. Dort kommt mein Handy ins Schließfach. Ich gehe rein, suche mir einen schönen Platz mit einem schönen Ausblick und dann klappe ich meinen Laptop auf und dann fange ich an zu schreiben.
Du gehst in Klausur. Und wenn dein Platz besetzt ist, dein Lieblingsplatz in der Bibliothek, dann?
Ich habe viele Lieblingsplätze. Ich habe da mehrere Plätze. Auch wenn ich merke, hinterher mir wird gequatscht oder geflirtet, dann gibt es da keine bösen Blicke von mir, sondern ich stehe einfach in aller Ruhe auf und suche meinen anderen Lieblingsplatz.
Oder du könntest es gleich in die Geschichte mit einbauen. Also wenn es zwei Schüler sind aus der 7. Klasse oder 8. Klasse, kann ja auch sein, dass du etwas wie ein kleiner Schwamm aufsaugst.
Naja gut, es stellen sich immer alle das so ganz, ganz leicht vor. Man trifft jemanden, das ist die geniale Figur und man schreibt es nur so hin. Ganz so einfach ist es ja nicht. Bücher schreiben macht unheimlich viel Spaß, ist aber auch richtig viel Arbeit.
Du hast das Handwerk gelernt als Journalistin. Was ist denn der Unterschied zwischen literarischem Schreiben und journalistischem Schreiben?
Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel als Journalistin gelernt, was ich jetzt auch gut gebrauchen kann. Kennst du selber, man sucht immer gute Zitate. Man freut sich, wenn man einen Interviewpartner hat, der was zu erzählen hat. Ich habe das große Glück, ich darf mir diese Zitate ausdenken. Also ich darf wirklich die Dialoge selber schreiben. Ich darf Farbe in die Geschichten bringen. Ich darf die Konflikte mir ausdenken.
Aber daran scheitern ja schon einige journalistischen Kollegen, weil wir eben immer den Output von außen brauchen. Also in dir tobt so viel, was dann auch nach draußen möchte.
Naja, auf alle Fälle. Na klar. Also ich wundere mich selber, weil es fragen mich viele, ja geht dir denn der Stoff nicht aus? Und komischerweise, nee.
Es ist wie so ein Füllhorn ohne Stopptaste.
Ja, ich meine, meine Geschichten, jeder Band ist ja in sich abgeschlossen. Es ist ein großer roter Faden, also ich habe das große Finale im Kopf, ich weiß, in welche Richtung ich mich bewege, aber dann ist jedes Buch ja abgeschlossen. Ein neues Kind steht im Vordergrund, ich überlege mir deren Charakter, ich überlege mir die Story dazu, die Heldenreise, das Abenteuer, jede Menge Probleme. Ja, und so macht es wirklich wahnsinnig viel Spaß, in diesen Kosmos einzutauchen, und ich liebe meinen Kosmos. Ich treffe sie so gerne wieder, alle meine Figuren. Also es ist wirklich schön, wenn ich meinen Laptop aufklappe und ich darf in die Geschichte eintauchen. Es ist wirklich fast für mich wie eine Familie, wenn ich sie alle wieder treffen darf. Den Mortimer, die Murray und den Willi und den Herbert.
Die warten bestimmt auch schon unter deinem Laptop-Deckel. Und das Schöne ist ja, du hast ein richtig großes Grinsen im Gesicht, und wenn da Montagmorgen ist und manche gehen dann wirklich mit so einem jetzt muss ich da wieder hin zu den Kollegen. Sowas hast du ja nicht. Du triffst deine Figuren, die dir ans Herz gewachsen sind. Und wir müssen dann doch gleich nochmal erklären, wie sich so ein Leben, was eben auch aus Öffentlichkeit besteht, dann vielleicht auch für dich verändert hat.
Ja, es ist schon ganz schön anstrengend. Also es kann passieren, dass ich in Berlin in der U-Bahn fahre und ein Mädchen kriegt auf einmal so ganz große Augen und kriegt den Mund gar nicht mehr zu. Und als sie ihn dann doch zukriegt, dann traut sie sich und fragt, bist du die Margit Auer? Da bin ich dann wirklich baff, weil man kennt mich ja nicht aus dem Fernsehen, man kennt mich ja nicht vom Fußballplatz. Ich bin keine Schauspielerin, kein berühmter Fußballer, sondern ich bin ja nur mit meinem Bild hinten in den Büchern drin.
Aber das ist doch auch ein wahnsinniger Erfolg, wenn Mädchen oder Jungs dich dann erkennen, die lesen.
So ist es. Also meistens, die Kinder sind ja auch wahnsinnig nett. Also die wollen ja dann auch ganz frisch und frei mich irgendwas fragen. Wer manchmal ein bisschen anstrengend ist, das sind die Eltern, weil die fangen dann auf einmal an, ganz laut und ganz hektisch zu reden, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin und sie haben vielleicht Besuch dabei. Dann sagen sie, hey, da drüben läuft die berühmte Margit Auer.
Oh mein Gott, und was
und
willst du denn dann
ein bisschen anstrengend. Also wenn sie einfach ganz nett und natürlich mit mir umgehen, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn manchmal jemand anspricht. Aber wenn ich im Café sitze und neben mir fängt dann jemand an zu singen, das ist die Schule der magischen Tiere, dann wird es schon ein bisschen anstrengend.
Was machst du dann? Eben in der Bibliothek hast du gesagt, dann nimmst du deinen Laptop, klappst den zusammen und gehst weg. Wenn du da aber mit zwei Freundinnen sitzt und ihr habt gerade Kuchen und Kaffee bestellt, ist das ja irgendwie ein bisschen schwierig. Also ist das dann dieses Momentum, wenn du denkst, ah, das ist mir jetzt doch unangenehm, populär zu sein? Oder was ist das? Was
das Momentum gibt's. Also ich war bei Adele im Konzert und dann hat sie ja auch erzählt, oh Gott, sie hasst alles, was damit zu tun hat, berühmt zu sein. Und alle anderen denken sich ja, hey, was hat sie denn, Adele? Die muss doch wahnsinnig stolz sein, dass sie berühmt ist. Aber ich kann das inzwischen echt verstehen, weil sie kann ja vom Hotel nicht einen Schritt auf die Straße machen. Das ist schon wirklich anstrengend. Und wenn man im Schwimmbad ist und man wird beäugt, das ist einfach nicht lustig.
Also alle die immer sagen, ich möchte Influencer werden, Mama oder Papa, oder ich möchte berühmt werden und das als Berufsziel angeben. Was würdest du denn sagen? Was geht Kostbares verloren? Ist das die Privatsphäre oder geht noch was anderes verloren?
Die Leute, ja, naja, klar, also ganz viele Leute behandeln mich mit Respekt. Das ist wahnsinnig schön. Und wahnsinnig schön ist, dass sie ja auch meine Bücher lieben und mit meinen Büchern groß werden und meine Bücher auch so im Kopf behalten und so im Nachhinein auch dann so vor mir stehen und sagen, oh, Margit Auer, deine Bücher haben meine Kindheit geprägt. Das ist was wahnsinnig Schönes und sehr, sehr, sehr ergreifend. Es ist dann immer anstrengend, wenn sie meinen, ich bin so ein öffentliches Gut, sie hätten so einen Anspruch auf mich und ich müsste immer zur Verfügung stehen. Ich müsste unendlich lange Autogramme geben und ich müsste ihre Bücher jetzt als allererstes signieren. Wenn so ein Anspruchsdenken entsteht, dann wird es irgendwie anstrengend. Und wenn sie es halt überhaupt nicht verstehen, dass man auch mal sagt, Leute, sorry, ich brauche jetzt einfach auch mal meine Ruhe.
Und sonst kann es ja auch dann so ein bisschen übergriffig werden, ne? Also wenn man gerade vielleicht in einer eigenen Diskussion mit Partner oder Kindern ist und immer kommt dann jemand, das verstehe ich. Jetzt schreibst du seit 14 Jahren diese Bücher, diese erfolgreiche Reihe. Das 15. ist jetzt gerade erschienen, es heißt 24. Und mit jedem Jahr rückst du ja auch weiter weg von deiner eigenen Kindheit, bleibst aber schreibend dran an der Kindheit. Das ist doch irgendwie auch verrückt. Also eigentlich löst du ja Zeiteinheiten auf.
Es ist absolut verrückt. Also meine eigenen Kinder, die waren ja damals, ich habe es erzählt,
die sind doch jetzt auch
Ideengeber
raus.
Und ja. Die sind jetzt natürlich raus. Die sind ja, groß, sind die sind erwachsen,
oder?
Die sind über 20. Und
ach,
ich dachte mir
schon
auch,
durch.
Oh, wenn ich jetzt so meine Leser nicht mehr so am Küchentisch habe, schaffe ich es noch, den Ton zu treffen? Und ich hatte wirklich selber auch ein bisschen Schiss oder benutze ich noch die richtige Sprache? Aber komischerweise, nee, es gelingt mir. Es gelingt mir komplett. Ich kann immer noch eintauchen. Ich habe auch natürlich genug Kinder in meinem Bekanntenkreis, mit denen
sagen,
ich in Kontakt bin.
Stalkst du Kinder
bin.
Jetzt auf dem Spielplatz
ja,
und
nein,
am Rumschuhen?
Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe natürlich auch Nichten, die Kinder haben und Nachbarinnen, die Kinder haben. Und es gibt Kinderreporterinnen, die dauernd mit mir irgendwas machen wollen. Also ich habe schon sehr engen Kontakt nach wie vor zu Kindern. Und ich habe auch einfach einen guten Draht zu diesem Alter. 8-, 9-, 10-Jährige, mit denen könnte ich ständig und ununterbrochen quatschen. Also jetzt viel besser als mit einem Teenager. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich nicht mitwachse mit meinen Büchern und nicht jedes Jahr eine Klasse nach oben bin, weil sonst wäre ich jetzt schon längst über das Abitur hinaus.
Ja, und Gespräche mit Teenagern können ja manchmal auch sehr wortkarg und sehr kurz sein, selbst wenn sie 2 Wochen in einem Feriencamp waren.
Kenne ich,
ja. Es war gut, Mama. Aber was ist das Faszinierende an diesem Alter? Das ist ja im Grunde auch die Altersgruppe von Schule der magischen Tiere. 7, 8, 9, 10, 11, 12 vielleicht. Warum liebst du das Gespräch gerade mit dieser Altersgruppe? Es ist ja so vorpubertär. Wie schauen die auf die Welt? Schauen die auch anders auf die Welt als vielleicht deine Jungs damals?
Also die schauen wahnsinnig optimistisch auf die Welt und wahnsinnig zupackend. Also wir haben ja dann sozusagen das Alter hinter uns gelassen, diese Erstklässler, dieses Kindergarten, Kita, wo man kaum, dass irgendwas nicht so richtig läuft, man anfängt zu heulen oder man läuft zur Mama oder zum Papa oder zur Erzieherin, zum Lehrer und sagt, hey, du musst mir helfen, der war so gemein zu mir. Und dann kommt aber irgendwann mal die Phase, wo die Kinder das selber anpacken wollen. Wenn sie merken, da kribbelt was, da wartet eine Herausforderung, da wartet ein Stolperstein und dann versuchen sie das selber hinzukriegen. Und das ist dann das, wo viele Erwachsene sich dann auch so ein bisschen lustig machen und sagen, ist doch nichts dabei, Schwimmunterricht. Und ist doch nicht so schlimm, wenn du jetzt Letzter wirst beim Laufen. Hauptsache, du hast mitgelaufen. Und ja, aber da möchte vielleicht nicht Letzter werden. Und dann trainiert man und ja, da hat man auch so viel Energie und will's wissen und macht auch Fehler. Und ich dachte mir, genau in diesem Alter, und man freut sich aber auch so. Man freut sich, wenn man lesen kann. Man freut sich, wenn man irgendwas geschafft hat. Wenn man zum ersten Mal woanders geschlafen hat und vielleicht sein Heimweh überwunden hat. Und ich dachte mir, wow, in dieser Phase, da den Kindern ein magisches Tier an die Seite zu geben,
Das ist das Gute.
Das ist
dann der vertraute Partner vielleicht. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Film schauen. Der ist ja auch vor einer Woche rausgekommen und ich habe gerade noch mal den Soundtrack angeschaut. Bestimmst du mit, wer die Beats machen darf?
Nein.
Sascha ist ja vom ersten Film an dabei.
Sascha hat gleich gesungen, genau. Sascha wollte am Anfang nicht, weil der hatte kein Kind in dem richtigen Alter. Aber er hat dann seine Kumpels gefragt und die haben gesagt, das musst du machen. Was meinst du, was wir auf der Fahrt nach Italien rauf und runter im Radio hören, die Schule der magischen Tiere. Du musst
immer
diesen Song
wieder
machen.
Ja.
Und ich glaube, es ist sein meistgestreamter Song ever.
Ja. Richtige Entscheidung und richtiger Rat der Kumpels. Warum hören Kinder eigentlich so gerne immer und immer und immer wieder den gleichen Song? Hast du eine Antwort drauf?
Ich meine, Kinder hören natürlich ganz anders. Kinder singen ja auch mit. Also kennst du das, wenn die wirklich so Ohren
ja,
haben und
das.
Die können sich denn nicht einfach anhören? Die tanzen, die bewegen sich, die singen mit. Also sie haben einfach eine Menge Spaß dabei.
Und der Kinofilm, hast du ihn natürlich schon gesehen, im Vorschnitt, in der Premiere warst du dabei. Du warst am Drehort. Also das ist für dich nach wie vor noch aufregend oder bist du da mittlerweile auch schon bei Nummer 3 etwas cooler?
Etwas cooler, ja, aber es ist immer noch wahnsinnig aufregend. Also der Effekt nutzt sich einfach nicht ab. Man sitzt im Kinosaal und dann geht's los und dann ist da auf 5 Metern Länge und 3 Meter Höhe, wird da die Geschichte erzählt. Und ich sitze dann schon mit Herzklopfen drin und sag, wow, was ist da aus meinen Geschichten geworden? Ich habe da mal angefangen und habe gehofft, ich darf weiterschreiben, habe gehofft, ich finde genügend Leser, dass ich meine Abenteuer weitererzählen darf. Und jetzt wirklich in der ganzen Welt werden die Bücher gelesen. Es gibt Kinofilme, alle Familien kennen die Geschichten. Also da bleibt mir selber dann wirklich auch immer noch die Luft weg.
Dann klebt deine Hand in der Popcorn-Tüte oder bist du so aufgeregt, dass du nicht mit Popcorn knirschen dir den Ton versauen willst?
Auf keinen Fall esse ich Popcorn, ich muss nur nach vorne gucken.
Und lachst du an den gleichen Stellen oder hörst du ein Lachen der Kinder oder der Familien, von denen du das vielleicht erwartet hast?
Nee, die lachen immer woanders. Also auch selbst die Drehbuchautoren wundern sich manchmal, wo die Kinder lachen.
Das ist ja das Schöne, wenn man dann ins Kino geht. Du kannst dich ja jederzeit mit einer Kinokarte irgendwo reinschleichen und die Reaktion beobachten. Das ist ja beim Schreiben nicht der Fall.
So ist es, genau. Also da muss ich dann wirklich drauf warten. Kommt das Buch wieder an? Es ist auch jedes Mal wieder aufregend und ich bin wirklich jedes Mal wieder neu gespannt auf die ersten Rezensionen und denkt mir jedes Mal, oh, hoffentlich gefällt es den Kindern. Bisher ging es immer auf. Genau. Aber man weiß es nicht.
Und man weiß es ja nicht.
Nee, man weiß es nicht.
Das bleibt eben die große Aufregung dann für dich als Autorin. Wir haben jetzt Anfang Oktober. Es ist schon so die Zeit, wo die ersten Lebkuchen-Marzipankugeln im Supermarkt sich schon wieder stapeln. Dein aktuelles Buch, der Band Nummer 15, heißt 24, beginnt 24 Tage vor Weihnachten. Also der Countdown läuft für alle die christlichen Familien, die eben Weihnachten feiern. Und es geht ums Wichteln. Also Wichteln kennt, glaube ich, jeder in der Schule. Man besorgt ein Geschenk, was nicht allzu teuer ist. Es ist eben auch sehr, sehr sozial. Es ist aufregend, aber es entstehen keine großen Kosten. Was ist die Herausforderung vom Wichteln? Du musst jetzt immer gucken, wie viel dürfen wir erzählen und wie viel dürfen wir nicht erzählen bei Band 15.
Ja, das Schöne ist, es sind 24 Tage bis Weihnachten und ich habe 24 Kinder in meiner Klasse. Und die Kinder, meine Leser, und auch viele Lehrerinnen haben sich dringend einen Weihnachtsband gewünscht, weil die brauchen dann immer was zum Vorlesen in der Klasse. Und man will sich ja auf Weihnachten vorbereiten. Und ich wollte jetzt auch nicht, ich kann Weihnachten eigentlich nicht so richtig.
Du bist also schon wie so ein Popstar, wie Adele, die im Februar überlegt, ob sie ein Weihnachtsalbum macht.
Nein, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig. Also ich habe als Mutter fand ich Weihnachten immer total anstrengend, weil da so viele Erwartungen auf einen lasten und allen muss man es recht machen und man soll für diese strahlenden Kinderaugen sorgen.
Die alleinstehende Tante nicht vergessen, die Eltern,
ja, so
die
ungefähr, und soll dann auch noch backen. Ich habe übrigens nie mit meinen Kindern gebacken. Das haben dann die Tanten übernommen, weil die konnten das nicht mit ansehen, dass ich nicht mit ihnen backe. Also ich bin da immer gar nicht so, dieses Romantische, das kann ich nicht so gut. Aber ich wollte schon gerne eine Geschichte rund um den Winter erzählen und mit meinen 24 Kindern, mit meinen Tieren. Und dann steht halt in diesem Kapitel immer wieder ein Kind und sein Tier im Mittelpunkt. Und das macht mir natürlich schon Spaß.
Und wer dann ist geht's das drum, diesmal?
Naja, in jedem Kapitel ist es dann halt mal der Max und seine Eule und dann ist es mal die Ida und ihr Fuchs. Und jeder ist natürlich gespannt. Ida kriegt ein Geschenk von, jo, was wird er ihr wohl schenken? Also ich spare ich natürlich hin bis zum 23.
Kannst du es mir ganz kurz zuflüstern?
Niemals, Bärbel.
Ach, Marge, wir sind doch unter uns.
Ja.
Ach, jetzt hast du dich schon so entspannt, aber Mann. Aber du wichtelst auf jeden Fall gerne, wenn du schon nicht gerne backst.
Naja, ich hätte nichts dagegen, dass mir auch jemand so nette Geschenke macht, wie die Kinder sich gegenseitig. Also bei mir ist es auch so in den Büchern, die Geschenke dürfen nichts kosten. Mhm. Fand ich manchmal immer ein bisschen nervig. Meine Söhne haben natürlich auch gewichtelt und da muss man immer irgendwas kaufen. Dann hat man immer irgendwie so eine Tasse gekriegt mit Schokolade drin, die eher so ein bisschen hässlich war. Wir haben übrigens immer Asterix-Hefte verschenkt, kam meistens immer ganz gut an bei den anderen. Aber diesmal musste man eben, es darf nichts kosten. Und das ist natürlich schon schön.
Bist du jemand, lieber der beschenkt wird oder bist du eine gute Schenkerin?
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ich lade zum Beispiel an meinem Geburtstag ein und sage, Leute, macht euch wirklich keine großen Gedanken über Geschenke. Ich freue mich einfach, wenn ihr kommt.
Ah,
weil
und dann
ich
bringen
will.
Die trotzdem immer was
ja,
mit.
Muss aber gar nicht sein. Und dann ist es mir wirklich am allerliebsten, sie bringen einfach eine Flasche Wein mit. Das kann man irgendwie gebrauchen. aber ich finde, es darf kein Stress sein. Also man muss da nicht irgendwie so einen Druck haben, dass man irgendwas schenken muss. Und ich möchte den Druck auch nicht haben bei jemand anderen. Also wir sehen das bei uns eigentlich relativ locker, wenn jemand eine gute Idee hat, nur raus damit. Und wenn mal keine Idee da ist, dann nicht. Ich freue mich immer über gemeinsame Erlebnisse. Wenn man da merkt, jemand hat sich irgendwie schöne Gedanken gemacht, Konzertkarten, schönen Ausflug, sowas finde ich schön.
Okay, das merke ich schon. Also du willst dann lieber auch Zeit mit dem, der oder diejenige, die dich beschenkt, dann tatsächlich verbinden. In vielen Familien gibt es ja so eine Regelung, wir schenken uns zu Weihnachten nichts mehr. Habt ihr die zu Hause oder
Bisschen was gibt's schon, aber es hat wirklich nicht so den ganz riesen Stellenwert. Meine Söhne sind inzwischen nicht mehr zu Hause. Wir freuen uns einfach, wenn wir zusammen sind.
Also Wichteln ist das Thema, aber du kannst noch nichts verraten mit Jo nochmal.
Mit Jo?
Was ist denn da? Jo, was von wem schenkt
also,
der denn
Ida
was?
Ida kriegt schon wirklich rote Bäckchen,
ja.
Und Jo versemmelt's nicht. Er macht viel richtig.
Dann bin ich aber mal gespannt. Also, aber nicht nur die Kinder kriegen ja was. Sind die Tiere dann auch eingebunden?
Ja, also dann kriegt dann der Cooper schon auch mal einen Käsewürfel, also Cooper die Ratte. Aha. Oder wenn es Schokolade gibt, dann kriegt die nicht nur der Schoki, sondern auch sein Pinselohrschwein, Peperoni, die teilen dann natürlich. Und bei den Ausflügen sind sie auch mit dabei. Das passt natürlich dann auch immer jeweils zu den Tieren, wenn man sich vielleicht ein Erlebnis schenkt. Also die haben schon immer viel Spaß zusammen, ja.
Und sie sind die Stars, das muss man ja wirklich sagen. Das ist ja auch noch das Alter der Leserschaft, in der sie auch noch ein Kuscheltier haben. Also wenn sie irgendwo hinreisen, kommt das noch mit auf Klassenfahrt oder bei der Übernachtung bei der Oma, bei der Tante, ist es ja noch dabei. Das Kuscheltier spielt eine wichtige Rolle und in diesem Fall sind es die Tiere. Gleichwertige Partner.
Ja, gleichwertige Partner. Und ich transportiere über die Tiere wichtige Botschaften und zwar ohne, dass man es merkt. Es ist ja immer ein bisschen unfair. Also so als Kinderbuch, da heißt es ja immer, es muss unterhalten und es muss Spaß machen, das zu lesen, es muss witzig sein. Aber es darf halt nicht diesen pädagogischen Zeigefinger haben. Gleichzeitig soll aber ein Kinderbuch auch Tiefe vermitteln. Also wirklich gemein, was da alles so von einem erwartet wird. Aber mit Hilfe der Tiere gelingt mir das ganz gut. Ich habe diesen Dreh ganz gut hingekriegt. Denn wenn eben da Jo Quatsch macht und die anderen nicht mitspielen lässt. Wenn jetzt der Fußballtrainer sagen würde, jo, jetzt guck mal, da drüben, der Benny, der ist so traurig, dann käme das genau mit diesem pädagogischen Zeigefinger rüber. Blöd. Aber wenn der Pinguin sagt, hey, guck mal, der Benny da drüben, komm und schaut ihm mal den Fußball einfach so rüber, dann ist es auf einmal witzig und spielerisch und dann kann man sich viel besser reinfühlen. Also ich merke, ein Tipp vom Pinguin kommt viel besser an als von der Lehrerin.
Ja, genau, ich merke das schon. Das geht dann direkt ins Herz. Und wenn du das auch noch mit verschiedenen Stimmen liest, nachdem du das geschrieben hast, dann kannst du es vielleicht auch nochmal anders spüren, weil du nimmst immer eine andere Stimme an, wenn du von einem unterschiedlichen Tier sprichst. Also du hast gleich eine Stimmlage wahrscheinlich auch im Kopf. Werden denn dann Kinderbuchautoren unterschätzt, weil du gerade sagst, man erwartet sehr viel, aber denkt, es ist leichtes Handwerk? Das ist es ja nun wahrlich nicht.
Ist es wahrlich nicht. Ja, wir werden unterschätzt. Wer die Zeitung aufschlägt und das Feuilleton, der findet keinen Artikel über das Kinderbuch oder Kinderbuchautorinnen. Auf Literaturfestivals füllen oft die Kinderbuchautoren und Autorinnen die Säle. Ich lese demnächst im Kino von Essen vor 1200 Leuten. Kein Artikel im Feuilleton. Also das ist schon ein bisschen unfair. Kinderbuch läuft immer so unter ferner Liefen.
Es gibt Krimi-Festivals, es gibt Literaturfestivals, Poetikfestivals. Gibt es auch Kinderliteraturfestivals?
Gibt's. Mhm. Ich meine, auch auf dem Poetinnenfest in Erlangen lesen auch die Kinderbuchautoren, aber die kommen dann in der Berichterstattung nicht vor. Es gibt in Oldenburg ein Kinderbuchfestival, nur fürs Kinderbuch. Ganz, ganz toll, fahre ich dann auch wirklich sehr, sehr gerne hin. Genau deswegen, weil da wirklich das Kinderbuch im Mittelpunkt steht. Und in Köln noch den Captain Book. Aber ich glaube, das war es dann eigentlich schon an reinen Kinderbuchfestivals.
Die laufen dann eigentlich bei der hohen Qualität, die ihr ja liefert, oft unterm Radar, wenn ich dich richtig verstehe.
So ist es. Ich meine, hat Astrid Lindgren den Literaturnobelpreis gekriegt? Hat ihn J.K. Rowling gekriegt? Wer kriegt ihn? Bob Dylan. Hat der was geschrieben? Also lieber gibt man es einem Songwriter den Literaturpreis als einer Kinderbuchautorin. Aber ehrlich gesagt, ich kann damit schon meinen Frieden machen, denn ich habe ja meine Leserinnen und Leser und kein großer erwachsener Schriftsteller kann sich einbilden, dass seine Bücher das Leben seiner Leser geprägt hat. Aber ich schon.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Ja klar, die schlaue Ida, die kriegt natürlich einen Fuchs, der coole Jo, der hat so einen coolen Pinguin und Annalena, die ja immer so ein bisschen schüchtern ist und nicht auffallen will, die kriegt ein Chamäleon. Liebe Margit, wir sprechen ja heute hier im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Du bist die Erfinderin der Schule der magischen Tiere. Wenn du mich jetzt so anschaust, welches Tier würde denn für mich ganz gut passen?
Oh, da müsste ich dich jetzt ein kleines bisschen besser kennen, müssen wir mal zusammen einen Kaffee trinken gehen. Aber ich glaube, du bist auch eine viel beschäftigte Frau und hast ganz viel um die Ohren. Vielleicht bräuchtest du auch jemand, der dich ein bisschen erdet. Mhm. Vielleicht jemand, mit dem du ganz gerne mal in der Hängematte baumelst. Vielleicht auch so ein Tier zum Kuscheln. Vielleicht ein Faultier?
Oh mein. Die Schule der magischen Tiere, finden sich alle Charaktere wieder. Wie das eben im Leben in der Schule auch ist. Das hat sich doch eigentlich nicht geändert. Ne? Auch wir hatten den Nervigen, wir hatten die Laute, wir hatten den Klassenclown, wir hatten den, der andauernd geschwänzt hat oder die. Also sind neue Charaktere in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazugekommen, Margit?
Ich glaube, der Nerd, der Computer-Nerd, der kommt noch, der ist, glaube ich, neu. Also ich glaube, wir alle hatten diesen Max, den Professor, das wandelnde Lexikon. Es gibt doch immer irgendjemand an der Schule, der mit Anzug ankommt und mit Sakko.
Das war mein Mann.
Ah, okay.
Und bei mir in der Klasse hieß er Konstantin, hat hervorragend Geige gespielt, war perfekt in Mathe und das war, glaube ich, der Nerd aus der damaligen Zeit.
Ja, ja, genau. Also klar, wir hatten auch diese Ballettschülerinnen, die sich für was Besseres halten und auf die anderen so runtergeguckt haben, die halt nur so ein bisschen rumgehopst sind. Also ja, die Charaktere ändern sich nicht groß.
Wie lange grübelst du, zu wem welches Tier passen könnte? Wie machst du da? Da bist du eine kleine Matchmakerin.
Ja, also ich habe ein sehr dickes Lexikon, aber meistens ist es relativ einfach. Also an Tieren mangelt es nicht. Ich will natürlich schon auch Sympathieträger haben. Mhm. Soll schon auch ein hübsches Tier sein. Hab auch schon mal mit Insekten ähnlichen mal so rum experimentiert. Dachte mir, nee, die haben dann doch irgendwie stellen zu wenig dar. Also es sollte sonst ein Tier sein, mit dem man einfach gerne in die Schule geht. Und der eine braucht ein kleines, der andere braucht ein großes. Also das ist eigentlich relativ einfach. Viel schwieriger ist dann die Geschichte, was das Kind, wo die Entwicklung des Kindes hingeht, worüber es grübelt, welches Problem es gerade belastet, wie es dann da rauskommt, darf ja auch immer alles nicht zu glatt und zu einfach werden, denn es ist ja wirklich auch eine Reihe und ich muss jedes Mal meine Leserinnen und Leser neu überraschen. Es darf ja nicht erwartbar sein. Es muss wirklich immer wieder eine überraschende Wendung kommen.
Und es geht ja darum, dass sich die Kinder und die jungen Menschen entwickeln. Heute wollen ja Eltern häufig den Weg schon mal frei fegen, mit dem Bulldozer alle Probleme zur Seite schieben. Aber das ist eigentlich gar nicht gut für die Kinder. Wir wachsen doch eigentlich nur, wenn wir uns selbst den Herausforderungen stellen.
Ja, ja, das sehe ich genauso. Also ich habe da schon auch so meine kleine Kritik, die ich dann auch so ein bisschen verstecke in meinen Büchern. Also die Mamba von der Helene, die natürlich mit dem Geländewagen ihre Tochter immer bis vor die Schule fährt. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Meiner Meinung nach sollen wirklich die Kinder selber in die Schule gehen, selber sich aufs Fahrrad schwingen, im Idealfall mit einer Freundin zu zweit gehen. Und dieses ewige Betüteln und auch alles durchorganisieren, finde ich nicht schön. Nee, finde ich auch nicht gut.
Gut, und für die Mutter im Geländewagen kommen ja auch harte Zeiten, ja? Also muss man ja auch sehen. Manchmal bringt das Leben ja auch Achterbahn, auch für Familien aus der Klasse. Warum verstehen die Tiere oft besser die Kinder, als es die Eltern tun? Also Eltern sind beschäftigt, Eltern hören nicht immer hin, Eltern haben eigene Sorgen. Was haben die Tiere, was Eltern und größere und kleinere Geschwister manchmal nicht haben?
Sie stehen einfach immer fest an der Seite ihres Kindes, egal was passiert. Also sie schimpfen nicht und sie erziehen auch nicht. Mhm. Sie wollen einfach immer nur das Beste für ihr Kind und sie machen manchmal auch Quatsch. Sie wissen es auch nicht immer besser, aber sie sind immer da und sind so tröstend, sind auch überhaupt nicht dominant. Also ich denke jetzt gerade auch an die Ronja, die ja auch sich total verrannt hat. Die hat die Unterschrift ihrer Mama gefälscht, hat eine schlechte Note geschrieben, hat gelogen und sie liegt dann im Bett und hat total Bauchweh. Und dann kommt halt ihr Hund und sagt, wir gehen jetzt runter und du sagst alles. Und dann erschrickt die Ronja total und sagt, ich kann doch da jetzt nicht runtergehen. Meine Mama, die wird doch ausflippen. Und Toffi weiß aber, wie es ihr geht. Er spürt's. Er ist vielleicht so ihr innerer Kompass. Kinder haben vielleicht den inneren Kompass noch nicht so. Eigentlich spürt die Ronja ja selber, dass sie runtergehen muss, aber sie traut sich nicht. Und dann hilft ihr der Hund und er sagt überhaupt nichts. Und die Eltern nehmen den ja gar nicht wahr, aber es hilft der Ronja halt allein zu wissen, dass er da ist. Dass er unten in ihren Füßen, dass er da halt so ein bisschen immer ihr Mut macht. Einfach nur dafür, dass er da ist.
Ja, die unsichtbaren Mutmacher, ja, die Rückenstärker.
Genau.
Und
genau.
die dich wachsen lassen. Es sind ja keine Tiere, wie du sagst, vor denen wir Angst haben. Also ich würde jetzt nicht mein Leben so gerne mit einem Krokodil verbinden, aber das ist ja ein sehr, sehr sympathisches Krokodil. Und gleichzeitig spielt ja auch Naturschutz jetzt eine Rolle, wenn wir auf den aktuellen Kinofilm gucken. Teil 3, es geht um den Wald, es geht darum, wird was im Wald verändert. Ich sage es jetzt ganz vorsichtig, um nicht zu viel zu verraten. Wir wissen, dass Arten sterben. Wir wissen, dass wir eine Klimakrise haben. Ist das etwas, was Kinder in dem Alter auch schon ganz bewusst bewusst mitbekommen und wo du sagst, das kann ich eben auch als Thema aufgreifen, Naturschutz in diesem Fall?
Ja, auf alle Fälle. Also natürlich, also Kinder sind da auch mit großer, großer Ernsthaftigkeit dabei. Und ich glaube, sie finden auch nicht so schnell irgendwelche Ausreden wie wir Erwachsenen. Also wir sagen ja immer, wir würden gerne und so. Oder ich mache ja schon so viel. Aber wir reden uns da halt auch ganz viel schön. Und ich glaube, Kinder sind da noch ein bisschen energischer und ein bisschen resoluter. Und ja, also gut, dass wir die Kinder haben, die es vielleicht auch ein bisschen besser machen als wir.
Die eben auch, wie du sagst, keine Ausreden finden, keinen Kompromiss wollen, sondern die es durchziehen. Margit Auer mit ihren Geschichten. Heute hat sie Zeit und besucht uns im Studio. Und ihr hört sie im Sonntagstalk von SR1 und HR3 mit mir, mit Bärbel Schäfer. Denn Margit Auer ist die Frau, die sich Geschichten aus der Schule der magischen Tiere ausdenkt. Und das Verrückte ist, Margit, es funktioniert nicht nur in Deutschland, es funktioniert international. Das heißt, auch im asiatischen Raum, auch im amerikanischen Raum, auch im osteuropäischen Raum sind Kinder so wie die Kinder auch in Deutschland. Sie mögen die Tiere und haben damit einen Freund an ihrer Seite.
Ich bin absolut verblüfft. Also ich habe die große Freude, dass ich jetzt auch manchmal auf Auslandslesereisen eingeladen werde, was wirklich ganz faszinierend ist, weil man natürlich das Land ganz anders kennenlernt. Ich war zum Beispiel in Budapest, habe dort auch meine Fans getroffen. Meine Übersetzerin war auch dabei, die mir natürlich dann geholfen hat. Und ein Mädchen stand auch so dabei und gesagt, oh, sie liebt meine Bücher so sehr. Und ich habe dann das Mädchen gefragt, wenn du die Bücher liest und du tauchst ein in diese Geschichten von der Wintersteinschule, steht für dich die Schule dann in Deutschland oder steht die bei dir um die Ecke? Und dann schaut mich die mit so großen Augen an und zu meiner großen Freude sagt das Mädchen, na, bei mir um die Ecke, wo denn sonst?
Aber das ist doch ein perfekter Aufschlag für dich.
Das ist Wahnsinn, also dass ich das sozusagen schaffen konnte, dass ich dieses deutsche Schulleben, das anscheinend auch so universell ist, vielleicht diese Nöte und klar, Turnstunden gibt's überall und Schwimmunterricht und man muss überall Referate halten, das ist wahrscheinlich in Ungarn genauso wie in China oder in Italien, also anscheinend klappt es wirklich weltweit, was mich selber verblüfft.
Also die Sorge, schaffe ich die Schule, schaffe ich den nächsten Test, mag ich den Lehrer, mag ich die Lehrerin, das sind wirklich dann auch internationale Fragen. Wenn du auf den Film schaust und das, was du geschrieben hast, wird dann verfilmt, ist das nochmal ein Unterschied? Also beim Film spielen ja Kosten eine Rolle. Kann ich an den Drehort, den du dir vielleicht im Buch ausgesucht hast, ist das möglich? Musst du da schweren Herzens sich auch verabschieden von bestimmten Szenen oder hast du darauf vielleicht gar keinen Einfluss?
Ich lasse den Filmleuten da ziemlich freie Hand. Und es ist eigentlich eher andersrum, dass die Filmleute unheimlich groß denken, wo ich mir denke, seid ihr denn wahnsinnig? Also für mich ist die Wintersteinschule ja so ein Backsteinbau mit einem Türmchen rechts und einem links und einem Teich davor. Also eher so ein altmodische Villa. Und was machen die Filmleute? Sie suchen ein Schloss. Also erstmal war es ja Schloss Grafeneck, dann war es Wernigerode im Harz. Und ich bin da ausgestiegen, da war das große Schild über dem Eingang, Wintersteinschule. Also da bin ich schon aus meinen Schuhen gekippt und habe gedacht, wart ihr wahnsinnig? Denkt ihr wirklich so groß? Und die sagen, ja, wir denken groß.
Und da gehst du auch mit?
Da gehe ich mit. Also sie haben es mir auch gut erklärt, weil sie sagen, eine Kamera, die muss so viel einfangen, die braucht so viele Blickwinkel. Ich kann da nicht einfach ein rotes Ziegeldach nehmen. Ich brauche da Erker und Vorsprünge und Wasserspeier, damit das einfach auf der großen Leinwand gut rüberkommt. Wo ich nicht mitgehe, ist, wenn sie meinen Kosmos im Inneren verändern. Also da bin ich sehr, 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 sehr streng.
Nenn mal ein Beispiel. Also man weiß ja, die Filmcrew von J.K. Rowling hat immer gezittert, wenn die an den Set kam, weil sie hat dann auch sehr, sehr genau kontrolliert. Was meinst du damit?
Wenn man an Set kommt, ist es dann eigentlich schon zu spät. Aber beim Drehbuch zum Beispiel Film Nummer 1 wollten sie tatsächlich aus der Schule so ein kleines Hogwarts machen. Und die Mary Cornfield, meine Lehrerin, die hat dann mit ihrem Zauberstab war es jetzt nicht, aber die hat so Funken gesprüht und dann auf einmal ein Problem gelöst. Und das ist ja absolut gegen meine Message. Also bei mir ist nicht die Miss Cornfield diejenige, die zack dann einmal mit den Fingern schnippt, machen ja auch die Tiere nicht. Also das verstehen Erwachsene auch oft falsch. Die meinen, das sind so Zaubertiere. Nein, das sind sie nicht. Und die Mary Cornfield ist keine Hexe, keine Zaubererin.
Klar. Nein, die stehen alle mit den Füßen auf dem Boden. Die sind alle mittendrin im Leben.
Genau.
Also sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Lehrerin natürlich selber. Und da hast du gesagt, hier ist Schluss.
Da musste ich dann schon reingrätschen. Weil ich hab gesagt, und das haben sie dann auch verstanden, weil ihnen war dann schon klar, wenn die Autorin damit nicht glücklich ist, dann wird es das Publikum auch nicht werden.
Ja, und man muss ja auch selber dahinter stehen, weil du machst dann die Öffentlichkeitsarbeit und das wäre dann wahrscheinlich auch ein Konflikt für dich. Gibt es denn schon Cameo-Auftritte von dir? Diese kurzen Momentaufnahmen, wo man denkt, ah, da sitzt sie doch in der Lehrerkonferenz da hinten.
Es gab die Chance dazu, ich habe sie ausgeschlagen.
What?
Ja, in Film Nummer 2, da steht da die Annalena und die Klasse steht auf der Bühne. Sie spielen dieses Musical und im Publikum sitzen jede Menge Leute. Da war ich gerade beim Dreh dabei und da haben sie gesagt, Margit, setz dich doch mal ein bisschen rein ins Publikum. Aber das hätte ja wieder Stunden gedauert und jetzt kennen wir uns noch nicht lange, Bärbel, aber ein bisschen, glaube ich, kennst du mich schon, bin ich jemand, die Stunde um Stunde da in so einer Aula sitzt und
nochmal die Einstellung guckt, von links, von rechts, von links, das Licht.
Und nach vorne gucken und
da bist du lieber in die Schulkantine gegangen und hast
so
was
ungefähr
gegessen und weitergespielt.
Ich habe mal das von der Ecke aus angesehen, 10 Minuten, bin dann wieder raus zum Catering, genau, treffe dann da vielleicht einen Schauspieler, der gerade Pause hat, plaudere mit denen ein bisschen, gehe dann weiter und plaudere mit dem Nächsten und habe dann einen interessanten, spannenden Tag und muss nicht 5 Stunden lang in dieser Schulaula sitzen.
Du hast über 40 Kinderbücher geschrieben, unter anderem eben auch die Schule der magischen Tiere. Immer wieder spielt Freundschaft eine große Rolle. Warum liegt darauf so ein starkes Augenmerk?
Ja, Freunde sind unheimlich wichtig und Freundschaften kann man auch selber gestalten. Also Familie, Verwandtschaft, da ist man ja auch so ein bisschen ausgeliefert, sage ich jetzt mal. Aber man kann sich dann schon auch die Freunde suchen oder die Freunde finden, mit denen man halt gut auskommt, die einen auch nicht nach dem Mund reden und die es auch schaffen, einem ehrlich die Meinung zu sagen, ohne dass es einen verletzt. Und wenn man so jemand aber auch mal gefunden hat, dann ist das was sehr, sehr, sehr Kostbares. Und das muss man unbedingt auch pflegen. Und es ist wirklich schlimm, wenn man das auch vernachlässigt, weil man meint, alles andere wäre wichtiger. Und ich musste jetzt nicht abends noch mit jemand Wein trinken gehen. Doch unheimlich wichtig. Und wenn man irgendwo eingeladen wird und man muss dafür 2 Stunden fahren, man muss kein Geschenk mitnehmen. Gar nicht, aber man muss hinfahren, muss Zeit zusammen
man
verbringen.
Man muss da sein bei den entscheidenden
Dingen. Muss da sein, so ist es, genau.
Hast du noch Freundin aus der Schulzeit?
Aus der Schulzeit, ja, da habe ich die Michel.
Grüße gehen raus
genau.
An Michel.
Und aber auch aus meiner Studienzeit habe ich sehr, sehr gute Freundinnen.
Ja, also sich kümmern um Freundschaften, Freundschaften feiern und dafür auch Einsatz leisten und es nicht als selbstverständlich dann nehmen, wenn
unbedingt.
Ich dich richtig verstehe.
Richtig, genau.
Was ist denn die stärkste Freundschaft im aktuellen Band 24? Oder wo kippelt vielleicht etwas? Wo steht Freundschaft auch auf der Kippe?
Wo ist die stärkste Freundschaft? Also natürlich, die Kinder mit ihren Tieren wachsen ja in jedem Band noch mal enger zusammen. Ganz, ganz dick ist auch die Freundschaft von dem Oliver zu seiner Oma zum Beispiel. Die mögen sich ja auch so gerne, finde ich auch sehr, sehr wertvoll, wie sehr sie sich auch umeinander kümmern. Also da passiert sehr viel und vor allem auch die große, große Freundschaft von den Kindern zu ihrer Lehrerin.
Mhm.
Und vielleicht kann man auch darüber noch mal kurz reden. Ich finde die Lehrerinnen auch irgendwie so stark. Und mich hat das
auch
so.
Du feierst aber auch die Lehrerin. Du stellst sie auch in ein starkes Licht als Autor.
Genau.
Und das scheint dir sehr, sehr wichtig zu sein.
So ist es. Weil als ich angefangen habe mit dieser Reihe, 2013 kam das erste Buch raus, ich habe gemerkt, wie gern meine Kinder in die Schule gehen. Habe auch dann entsprechende Bücher dazu gesucht und habe gemerkt, hey, Schule ist immer so negativ dargestellt. Mhm. Und der Lehrer ist immer so der Doofmann, ist immer der Trottel, der überhaupt nicht kapiert, der mit dem Kopf gegen den Türrahmen
rennt. Liebe hessische und saarländische Lehrer und Lehrerinnen, ihr seid das natürlich alles nicht.
Genau, ihr seid das alles nicht, weil ich habe es ganz anders erlebt in meiner eigenen Schulzeit und auch wenn man sich so umschaut. Also klar gibt's immer ein paar Trottel, die gibt's immer auf der ganzen Welt, in jedem Berufsfeld, aber die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die reißen sich wirklich die Haxen aus, wie es bei uns in Bayern heißt, und die engagieren sich, fahren auf Klassenfahrt mit ihren Kindern, hängen sich rein und das wollte ich unbedingt einfach auch mal loben und nicht so diese Lehrer als die faulen Säcke oder ähnliches
irgendwie
darstellen.
Naja, und Lehrern wird ja auch viel zugemutet, ja, also was gesellschaftlich vielleicht zu Hause an Erziehung nicht mehr stattfindet, Lesekompetenz, das wird ja alles auf die Schule dann tatsächlich übertragen. Nun bist du selber Mutter von Kindern, wir haben die Krabbelphase, die Kolikenphase, die Schrei-, die Trotzphase, die Pubertätsphase. Was würdest du denn sagen, was war für dich als Mom in dieser Erziehungsphase? Eine besonders anstrengende oder auch besonders schöne?
Also besonders schön war wirklich dieses Alter, das ich jetzt auch schon so beschrieben habe, dass ich wirklich so gerne mag, diese 8-, 9-, 10-Jährigen, weil sie da alle so viel Power haben und auch ihre Mama noch so richtig mögen.
Das lässt dann ja kurzfristig nach.
Ich glaube, du weißt auch, wovon ich spreche. Das lässt dann nach. Dann kommt die anstrengende Schweigephase, wo man irgendwie so gar nicht viel rauskriegt aus seinen Söhnen. Passt schon, ja, mhm. Und dann wird's aber auch wieder schön, wenn sie dann so ihre eigenen Wege gehen und man sich dann so auf Augenhöhe wieder trifft und dann...
Also es wird auch wieder schön, ja? Ja? Es gibt Hoffnung am Ende
aber
des Tunnels.
Aber natürlich. Es ist ja eigentlich auch immer schön, es ist immer spannend. Aber okay, es gibt unterschiedliche Phasen.
Das Tolle ist ja, dass man immer weiß, Kinderbuchautoren und Autorinnen wissen, was Kinder uns für ein Geschenk machen können, wenn wir uns auf sie einlassen, wenn wir die Begegnung feiern, wenn wir ihnen zuhören. Seid ihr da, habt ihr da feinere Antennen als vielleicht viele von uns anderen Erwachsenen?
Ich kann es nur jedem wünschen, dass er sich mit Kindern beschäftigt und Kinder ernst nimmt, weil Kinder einen unheimlichen Humor haben, weil Kinder einen Sprachwitz haben und ja, noch einen ganz anderen Blick auf die Welt und uns da manchmal die Augen öffnen. Und das ist ja auch das, was Miss Cornfield ihren Schülern rät. Das kann sie uns allen raten, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Also einfach nicht aufs Handy starren, wenn wir vom Bahnhof zur U-Bahn laufen, sondern das Handy vielleicht
aber
in der Tasche stecken lassen.
Aber das ist ja trotzdem eine traurige Realität. Also viele sitzen einfach nur noch da mit den Handys und haben eben kaum noch Blickkontakt. In Schlagern und Kinderbüchern gibt es oft eine heile Welt. Dass die Welt nicht heile ist, das wissen wir auch. Es gibt Kinder, die wachsen auf in Armut, die wachsen auf mit Gewalt, mit Desinteresse, mit Missbrauch, also alles andere als eine schöne Kindheit. Wenn wir auf die Schule der magischen Tiere gucken, dann verbünden sich Erwachsene, die einen mit den Kindern, die anderen sind die Spaßbremsen. Und manchmal fragt man sich, wieso sind Erwachsene so oft in der Lage, auch diese wunderbare, zarte, entdeckende Phase der Kindheit von Kindern zu zerstören?
Warum zerstören die diese entdeckende Phase? Ja, die sind so brutal. Du meinst, warum Erwachsene oft die Kinder ausbremsen in einem Tatendrang?
Ja, ausbremsen oder warum sie ihnen gegenüber gewalttätig sind. Also es ist ja bei uns oft eine Fassungslosigkeit. Also wenn man versucht, den eigenen Kindern eine gute Kindheit zu geben, wissen wir auch zeitgleich, es gibt zig Kinder, die das eben nicht haben.
Ja, ja, das ist dieses Ausnutzen von Macht. Und natürlich auch, vielleicht hat man auch selber was Schlimmes erlebt und kann die Welt gar nicht mehr mit anderen Augen sehen. Also ich denke mir jetzt schon auch, wie geht's den Leserinnen und Lesern, die meine Bücher lesen? Und ich möchte denen schon auch was mitgeben. Und ich möchte ihnen eigentlich mitgeben, wenn sie jetzt wirklich in einer schlimmen Situation sind, dass sie sich bitte melden müssen. Also dass sie ihren Kummer, ihre Sorgen nicht in sich reinfressen dürfen.
Bei der Nummer gegen Kummer, bei der Telefonseelsorge, bei dem Telefon...
Bei der Freundin, bei der Lehrerin, beim Bruder.
Beim Vertrauenslehrer.
Also es gibt leider keine magischen Tiere, die habe ich erfunden, aber eigentlich bräuchten Kinder, gerade wenn sie in Not sind, manchmal jemand. Und ich habe, als ich diese Geschichten geschrieben habe, da geht einem ja wahnsinnig viel im Kopf rum. Und es gibt ja dann auch immer diese Geschichten, die man dann auch so liest, so später, von so Kindern, denen es wirklich schlimm im Leben ging und die wirklich eine schwere Kindheit hatten. Und die erzählen dann immer, ich hatte einen, der an mich geglaubt hat. Das kann dann ein Lehrer gewesen sein, vielleicht irgendein Sozialarbeiter und einer, der mich mal mit anderen Augen gesehen hat. Mhm. Und wir als Erwachsene, wir müssen da sein. Wir müssen dann wirklich da sein, wenn ein Kind uns braucht.
Dann, wir müssen dann die Leuchttürme sein, die das eben sehen
richtig,
und zwischen den Zeilen
lesen. Und den
lesen.
Kindern kann ich nur ermuntern, dass sie sich wirklich trauen, wem auch immer sich irgendjemand anzuvertrauen.
Finde ich nochmal ganz wichtig, was du sagst. Ich denke aber, dass in der Schule der magischen Tiere gibt es für dich ja thematisch auch eine Grenze, welche Themen du bearbeitest. Also jetzt das Thema Naturschutz ist ganz wichtig, Klimawandel, wie wollen wir leben, wie retten wir unseren Planeten, das sind ja Themen, die Jugendliche auch beschäftigen, aber in Richtung Gewalt, in Richtung Missbrauch, auch in Richtung Armut geht es ja nicht.
So ist es. Also ich habe da vielleicht auch tatsächlich zu viel Respekt vor diesen Themen. Habe mir auch wirklich schon überlegt, über Tod zu schreiben. Aber ich traue mich auch nicht ran an das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das eine Stärke ist von meinen Büchern. Weil die Bücher, die diese Themen aufgreifen. Die machen das ja mit viel Inbrunst und auch ganz, ganz feinfühlig und ganz toll. Das traue ich mir vielleicht auch gar nicht so zu.
Kirsten Boye zum Beispiel,
ja,
die Kollegin ist eine, die über Obdachlosigkeit, über Tod geschrieben hat für junge Menschen.
So ist es. Aber es gibt natürlich auch diese Bücher und die schrecken auch manchmal wiederum ab. Und meine Bücher haben vielleicht auch deswegen Erfolg, weil so viele Kinder sich auch darin wiedersehen und weil es eben nicht die ganz, ganz großen Themen, die ganz heftigen Themen behandelt. Aber natürlich habe ich jetzt auch keinen Weichspüler in meinen Büchern.
Nein, das
also,
hast du auf gar keinen
genau.
Fall. Und das Schöne ist ja, du kannst es gestalten. Also vor dir steht der Laptop, das weiße Blatt und du kannst es hineinfließen lassen, was dir wichtig ist. Und dafür wünsche ich dir für die kommenden Jahre ganz viel Kreativität, dass du deinen liebevollen Blick auf Kinder und Jugendliche behältst, deine Energie und deine Ungeduld auch und deine Neugier auf das Leben. Herzlichen Dank, liebe Margit Auer.
Vielen Dank, liebe Bärbel Schäfer.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr jetzt denkt, so ein gutes Buch, das sollte ich auch mal wieder in die Hand nehmen, aber mir fehlt einfach die Zeit und die Ruhe, klickt euch in die ARD Audiothek in der Kategorie Hörbuch. Da findet ihr kostenlos so viele tolle, fantastische Bücher von Klassikern wie Goethe oder auch Karl May bis zu den aktuellen Büchern wie Nora Bossons Reichskanzlerplatz.